Hallo und herzlich willkommen zu einer Late-Night-Ausgabe von Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
Ach, mein Name ist Rita Bolstag.
Nur, dass ihr wisst, in welchem Zustand wir uns befinden. Und besonders herzliche Grüße auch an alle, die irgendwie neu dabei sind. Wir hatten das gar nicht so richtig registriert beim letzten Mal und haben dann festgestellt, okay, so viele Menschen kann man als Zuhörende dabei haben. Das freut uns sehr, es schockiert uns aber auch ein wenig. Aber wir freuen uns auch, also ja, maßgeblich.
Über die Individuen auf jeden Fall. Die statistische Größe kann einem ja unheimlich bleiben, wenn man sich über die Individuen freut.
Nee, wir sind ja weiterhin so zu zweit hier. Ja. Das ist ja irgendwie.
Für mich ist das ja ohnehin irreal, dass es tatsächlich jemand anhört.
Ja.
Umso mehr freue ich mich.
So wie immer. Und das passt irgendwie zu dem Thema, was wir uns heute vorgenommen haben. Auch wieder angeregt tatsächlich von Nele Sattloh, weil sie darüber schrieb in ihrem Brief, den sie uns geschrieben hat, den wir euch nicht vorgelesen haben.
Das wäre auch ein bisschen arg intim.
Genau, deswegen haben wir es ja nicht gemacht. Aber was sie darin uns mitgeteilt hat, regte uns dazu an, mal über Zwischenräume nachzudenken. Mhm. Weil ich so dachte, was passiert eigentlich, wenn ich zum Beispiel vor einem Gemälde oder Kunstwerk stehe? Was passiert zwischen Menschen? Was, ne? Also in diesem Raum zwischen uns, was passiert da eigentlich? Und auch eben zwischen Podcastenden und Hörenden. Mhm. Also auch gerade, ich finde das deswegen so spannend, weil ja dann dazwischen sogar auch noch eine Zeit vergeht. Also es ist ja nicht live, man sitzt ja nicht mit uns hier in unserer Late-Night-Show am Tisch. Mhm. Weil wir so spät abends aufnehmen. Und
so groß ist der Tisch jetzt auch wieder nicht. Er ist Corona groß, aber nicht groß genug dafür.
Und das ist ja schon spannend. Und dann habe ich mich gefragt, hat sich die Philosophie darüber Gedanken gemacht?
Nein.
Nein, niemals. Naja, weil es hat ja schon auch so ein bisschen was, es hat ja schon ein bisschen was Esoterisches, oder?
Ja.
Oder was Ätherisches, ich weiß es nicht. Und es hat
sehr
ja,
schön.
Und es hat ja auch damit zu tun, dass wir eben vorher über Körper geredet haben und dann so unsere Grenzen versucht haben zu definieren und so. Und dann dachte ich so, puh, das Food for Thought.
Ja, ja, ja. In der Tat ist das etwas, was die Philosophie bewegt. Und ich kann das gar nicht umreißen, wie groß dieses Feld ist. Es ist sehr groß. Und innerhalb der Philosophie ist es insbesondere die Phänomenologie, die sich um das Thema jetzt kümmert. Natürlich gibt es vorher Positionen, insbesondere in Bezug auf Rezeptionsästhetik. Das hast du ja angesprochen, ne? Was passiert zwischen Kunstwerk und Betrachter, Betrachterin, die das schon mal vorformuliert haben. Aber ich würde sagen, gerade so seit 1900 ungefähr beginnt das, dass die Phänomenologie diese Zwischenräume in besonderer Weise entdeckt. Und wir müssten dann sprechen über den Begriff Leiblichkeit nochmal, so 2.0 wie nach der letzten Folge, in anderer Hinsicht. Aber insbesondere, um dem auf die Schliche zu kommen, was wir uns jetzt vorgenommen haben, über so Begriffe wie Stimmung und Atmosphäre. Mhm. Und du hast total recht, es ist natürlich schön jetzt zu sagen, ja, ja, das macht die Phänomenologie, weil das ist ja dann praktisch, dann hat man eine Disziplin, die sich dessen annimmt. In Wirklichkeit ist es aber wissenschaftlich schwer zugänglich. Andererseits, was ist nicht wissenschaftlich schwer zugänglich? Ja, also man ordnet ja die Dinge der Erkenntnis immer so zu, dass man denkt, oh, da passen Subjekt und Objekt aber ganz prima zusammen und dann hat man die richtige Methode, um was rauszufinden und in Wirklichkeit ist das alles hermeneutik, weil wir irgendwie Daten sammeln und dann Interpretation und Auslegung machen und ja immer begrenzt sind in dem, was wir überhaupt wahrnehmen können, begrenzt auch in dem, was wir für wahr halten können und vor allen Dingen begrenzt darin zu qualifizieren, was tatsächlich Wahrheit ist.
Ich muss gerade tatsächlich an was denken, so ein mathematisches Phänomen, also weil ich gerade darüber nachdachte, naja, Zwischenräume sind halt auch schwierig zu quantifizieren, es sei denn, man benutzt die Mathematik und dann gibt es doch so ein mathematisches Phänomen, dass zwei Menschen aufeinander zugehen und immer den Abstand halbieren und deswegen nie wirklich zueinander kommen, weil es halt immer irgendwie, ich habe es nicht mehr 100% drauf.
Es ist, das gibt es auch schon in der Fabel, ne, wo die Schildkröte vorläuft und der Hase hinterher und die Schildkröte hat aber so einen Vorsprung und weil der Hase ja immer nur den Vorsprung sozusagen halbiert und so weiter, kann der sie nicht überholen. Ja, das kommt am Anfangs paradox vor. Es gibt ein hübsches Kinderbuch dazu, da legt der Hase sich eine Weile schlafen.
Das ist schlau.
Und ist dann ganz verwundert, dass die Schildkröte tatsächlich an ihm vorbeizieht. Ja, wir wissen, dass das Umschlagpunkte hat und dass das mathematisch natürlich auch an seine Grenzen kommt, weil wir mit anderen Vorzeichen sozusagen rechnen können und diesen Punkt des Überholens dann eben auch mitrechnen können. Mhm. Ich dachte jetzt, du kommst mit dem exponentiellen Wachstum, was uns allen ja nicht sinnlich zugänglich ist, was sich häufig auch in Handlungen niederschlägt oder in unterlassenen Handlungen.
Wir können jetzt wieder einen hübschen Grafen dazu sehen.
Es wird uns so oft erklärt und nichts davon kommt an. ist tatsächlich spannend. Also auch gerade so mathematische Phänomene kenne ich mich überhaupt nicht gut aus. Ich traue mich kaum, davon zu sprechen.
Ich hatte mich auch nur gerade spontan dran erinnert und mich darüber geärgert, dass ich nicht 100% weiß, was da los war. Ich glaube, es war auch in irgendeiner romantischen Einstein rumkommen, so, ich glaube irgendwie sowas. Ja, da gab es irgendwann so einen Film.
Sowas gibt es, wundert mich und du kennst es.
Nee, ja, augenscheinlich ja nicht richtig. Ich erinnere mich ja immer nur so in ganz schlimmen, wenigen Fragmenten. Wer das von euch weiß, bitte sagt mir, was das für ein Film war, an den ich glaube, mich zu erinnern.
Rom-com mit Einstein.
Wissenschaftlern. Vielleicht war es Einstein in jungen Jahren.
Vielleicht war es auch Heidegger, der Ex-Geliebte von Hannah Arendt.
Vielleicht auch das.
Das ist für die, die öfter reinhören.
Aber hatten die es mit Mathe?
Nö, aber die haben mit Zwischenräumen schon. Also mit mangelnden auch.
Das, was ich mich halt, also das, wo ich mich so ein bisschen vorscheue, wenn ich so auf das Thema gucke, ist ja, ich versuche das ja schon irgendwie wissenschaftlich zu greifen.
Ja.
Ne? Das heißt, was passiert in dem Zwischenraum? Okay, ich habe ein Bild und das Bild, auf dem Bild ist Farbe. Und Farbe kann ich wahrnehmen, weil Farbe Wellen sendet im Prinzip. Ja, also da, weil eben die Wellenlänge des Lichtes, das auf meine Netzhaut trifft und so. Also ich könnte das natürlich wissenschaftlich erklären. Jetzt nicht, das ist sehr amateurhaft, ja. Aber grundsätzlich kann man das ja wissenschaftlich erklären. Man kann aber ja trotzdem, gibt es einen Raum dazwischen zu überbrücken und das, was diesen Raum überbrückt, können wir ja nicht sehen. Also wir sehen ja nicht diese Farbstrahlen, die so auf uns zutreffen, sondern das.
Du siehst streng genommen nicht das Licht.
Genau.
Auch, dass es braucht. Und das ist im Prinzip schon zusammengefasst alles das, was Phänomenologie anders macht als andere philosophische Richtungen. Bei all dem geht es ja um eine große Drei- beziehungsweise Vierheit, nämlich um ein Subjekt, das etwas wahrnimmt, und ein Objekt, das wahrgenommen wird. Das ist auch schon viel zu holzschnittartig, eckige Klammer drum. Um das, was dazwischen passiert, und um die Bedingungen dieses ganzen Geschehens. So, und jetzt können wir entweder auf das Subjekt gucken und fragen, wie sind denn unsere Wahrnehmungsorgane, unser Hirn eingerichtet und so weiter, was findet da statt? Das ist alles sehr interessant. Wir können auf das Objekt gucken und fragen, wie sind da die Daten, die hergegeben werden vom Ding? Und was die Phänomenologie macht, ist, sie wendet den Blick auf unseren Sachblick. Also wir gucken auf das, was dazwischen passiert, auf die Interaktion, und kommen dann fast notwendig dabei an zu fragen, was gibt es denn für Bedingungen der Möglichkeit dieser Interaktion? Bedingungen der Möglichkeit ist so zusammengefasst das, was wir transzendental nennen, für KlugscheißerInnen.
Klugscheißende.
Die mit Kant irgendwie mehr zu tun haben als ich. Also ich kann es nicht viel besser erklären, aber es geht tatsächlich um die Bedingung der Möglichkeit unseres Erkennens und dessen, was da in diesem Zwischenraum, wenn es denn ein Raum ist, stattfindet. Und das Spannende ist ja, dass wir genau das, was die Bedingung der Möglichkeit ist, in dem Fall jetzt in diesem Beispiel das Licht, selbst nicht sehen. So, dass wir aber ohne das Licht nicht sehen würden. Also wir können unseren Blick zwar auf den Sachblick wenden und auf das dazwischen, wir können aber letztlich wenig aussagen als das, was wir logisch daraus folgern, was da sein muss. Und das ist eben so ähnlich, wenn wir ins Gebiet der Ästhetik rutschen und sagen, dass, ja, nö, gern auch länger, wenn wir das bezeichnen als Stimmung oder Atmosphäre, zum Beispiel im Zwischenräumlichen, aber auch im Zwischenmenschlichen. Zwischenräume, Zwischenmenschliches, das hat ja alles schon im Begriff, dass da offensichtlich die Interaktion wichtig ist, die aber bestimmte Bedingungen hat. Und da gibt es jetzt ganz unterschiedliche Haltungen zu innerhalb der Phänomenologie, wie man das zu werten hat, welcher Begriff da wohl der beste wäre und so weiter. Aber ich glaube, den ersten Schritt ist man halt schon gegangen, wenn man sagt, wir haben uns lange darum gekümmert, auf Subjekt zu gucken, zum Beispiel auf unsere Vernünftigkeit, auf unsere Verstandesleistungen, meinetwegen auch auf unsere Fantasie, auf unsere Leistungen, die wir so vollbringen. Oder aber wir haben auf die Dinge geguckt und waren Empiriker und EmpirikerInnen und haben uns insbesondere das Ding angeguckt und dabei möglichst übersehen, dass wir das ja sind, die gucken, und haben versucht, das so rauszurechnen, das Individuelle. Und jetzt wenden wir eben den Blick auf dieses Dazwischen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch mal wieder anders wird. Es ist ja auch nur eine Strömung innerhalb der Philosophie. Sehr viel Macht hat auch eine andere Richtung im Moment, nämlich die analytische Philosophie, die sich vor allen Dingen mit den Sprachbedingungen auseinandersetzt. Mhm. Aber die Phänomenologie feiert schon auch ein Revival in den letzten Jahren, weil wir da angekommen sind, dass wir uns eher Kontexte angucken. Und ich finde, das passt zu unserer Zeit und zu unseren Umwelten, dass wir eben in Kontexten denken und nach den Bedingungen dieser Kontexte fragen.
Oder zumindest fordern, dass Kontexte wieder stärker beachtet werden, weil wir ja gerade in einer Zeit leben, in der Kontexte ja stark fragmentiert werden. Durch diese sozialen Netzwerke, durch die Art, wie wir kommunizieren, Zeichenbegrenzung, Zeit. Wir haben wenig Zeit, wir kommunizieren mit viel mehr Menschen als vorher, habe ich das Gefühl. Also man mag mich Lügen strafen, aber potenziell haben wir zumindest die Möglichkeit, mit viel mehr Menschen zu kommunizieren, als das jemals vorher der Fall war. Und die bekommen natürlich auch immer nur so ausschnittweise alles von uns mit. Und das merkt man ja auch in der Häufigkeit, wie zum Beispiel Kommunikation auch schief läuft, welche Kontexte da eigentlich fehlen. Also den Text zu lesen ist das eine, aber der Kontext ist ja immer gekoppelt auch an die Person. Und wenn ich die nicht kenne, dann fehlt mir einfach eine ganz wichtige Information. Und ich finde das an der Stelle, also wenn du sagst, wir gucken auf den Kontext, finde ich das total spannend, weil häufig tun wir es halt nicht. Wir fordern aber, dass man den Kontext oder den Kontexten mehr Beachtung schenken möge. Und das, finde ich, erleben wir gerade in so ganz vielen Situationen. Also, ne, dass immer gesagt wird, aber wir müssen doch den Kontext herstellen, zum Beispiel, wenn wir darüber reden, was rassistische Beleidigungen sind. Es gibt viele, viele andere Beispiele. Das ist jetzt gerade sehr präsent und auch einfach immer noch präsent, dass darüber gestritten wird. Und ich persönlich beschäftige mich, glaube ich, auch eher mit Sprache, was das angeht, als mit Kunstwerken. Weil natürlich, das vielmehr einer zu eben über Macht gesprochen hast, ne? Das, was zwischen den Zeilen ausgedrückt wird, wird ja sehr machtvoll gebraucht gerade und auch sehr machtvoll missbraucht. Und das finde ich halt so spannend, weil sich ja dann immer darauf berufen wird zu sagen, ja, aber so steht das da nicht.
Ja, man kann eben auch in den Zwischenräumen das suchen, was man da gerne hätte. Das meine ich mit, es ist so schwer zugänglich. Es bleibt ja trotzdem auch ein Geschehen zwischen Subjekt und Objekt irgendwie. Selbst wenn wir sagen, es gibt nicht reine Subjektivität und reine Objektivität. Meine Subjektivität ist ja immer schon kontaminiert dadurch, dass ich mit den Füßen im Dreck des Daseins stehe. So, das, ne, ich bin eben nicht reines Subjekt, das nur Vernunft und Verstand walten lässt. Ich bin auch gemacht durch die Umstände, durch meine Geschichtlichkeit, durch meine Bezüge, in denen ich eben so bin. Und es gibt eben auch nicht die reine Objektivität. Ich habe das in der Schule noch gedacht, da sagte man immer, ja, aber das ist doch subjektiv und dann wollen wir lieber zu objektiven Erkenntnissen kommen. Als mir das irgendwie aus den Händen geschlagen wurde an der Universität, habe ich echt gedacht, habt ihr sie noch alle?
Gib mir das zurück.
Ich möchte das wieder haben. Es war schön, so zu denken. Und mittlerweile ist das so Common Sense, da muss auch nicht an die Uni für, ja. Das ist irgendwie so, nee, das gibt's nicht. Wobei daraus meistens gefolgert wird, dann ist alles egal, man kann alles interpretieren. Das ist ja nun auch wieder nicht das, was einen die Universität lehrt. Aber die Universität des Lebens vielleicht, die schon. Aber ja, dass wir grundsätzlich drauf gucken wollen, was zwischen beiden passiert, ist ja vernünftig. Dass wir sagen, das ist hochinterpretationsoffen, ist auch vernünftig. Also ich kann etwas als etwas sehen, das ist, Waldenfels sagt, dass das Schibboleth, das Erkennungswort der Phänomenologie, etwas als etwas sehen. Und es ist ja schön, dass du etwas sehen kannst als Kunstwerk und ich kann das sehen als Farbe So, mir kann das gar nichts sagen. Das heißt, ich kann diese also schön variieren und habe auch nicht die Möglichkeit zu sagen, deine Wahrnehmung ist falsch. Ich kann ja nicht sagen, nee, das ist aber keine Kunst. Mhm. Also sehr viele Streitsituationen scheitern genau daran, dass Menschen das tun und sich gegenseitig sagen, was alles da zu sehen und wahrzunehmen ist, während sie nicht auf der gleichen Ebene miteinander sprechen. Aber grundsätzlich ist das ja erstmal gut, dass es da viel Spielraum gibt. Aber du sagst ja schon selbst, der Spielraum wird ja häufig auch benutzt, um damit machtvoll meine Interessen zu verfolgen, um zu sagen, ja, ich sehe es aber als das und das und das ist plausibler als deine Meinung, weil ich zum Beispiel mehr Reichweite habe. Nicht, weil es, ja, nicht, weil es wahrer ist, was ich spreche, dann wären wir so im ontologischen Feld und würden sagen, also ne, Seinsweisen können unterschiedlich wahr sein und meine ist wahrer als deine.
Ich lache gerade hier so in mich hinein, weil ich an viele Menschen denke, die einen blauen Haken haben, ein verifizierter, das markiert hat, einen verifizierten Account.
Ach so.
Und wer einen verifizierten Account hat, hat Rechte als alle anderen.
Ja, Rechte, das passt ja.
Es war kein Zufall.
Ja, ja. Ja, die Reichweite. Das hat so unser Wahrheitskriterium nach und nach geschluckt.
Es ist aber spannend. Also ich wäre jetzt von alleine nicht drauf gekommen, aber gerade als du es gesagt hast, dachte ich so, ja, irgendwie passt das. Was nicht heißen soll, dass alle Menschen mit blauem Haken, nur damit es da keine Missverständnisse gibt.
Nein, nein.
Es gibt sehr vernünftige und gute Menschen, die ihre Reichweiten auch sinnvoll einsetzen. Und damit natürlich auch versuchen, auf eine bestimmte Art und Weise Macht auszuüben. Es geht nicht nur darum, nur wenn wir gerade auch auf die Mächtigen gucken, dann erleben wir eben mit diesen Verifizierungsmerkmalen, und ich meine, wer verifiziert da eigentlich? Das ist ja dann schon die zweite Frage, ne? Aber mit diesen Merkmalen natürlich auch Missbrauch getrieben wird mit richtig großen Reichweiten.
Ja.
Und das erleben wir an der Stelle eben auch. Und dann ist tatsächlich die Frage, wer verifiziert? Warum wird jemand verifiziert? Warum zählt die Meinung dann mehr? Oder, keine Ahnung, die Haltung oder was auch immer da geäußert wird. Ich war hin und her gerissen zwischen mehreren Begriffen.
Hast es vorsichtig versucht, ne?
Nee, ich wusste, ich habe es prägnant versucht tatsächlich.
Okay.
Und auch da, ne, da ist so viel auch dazwischen, wo man so viel Interpretationsspielraum und so viel Missverständnis auch im Raum, dass du denkst so, boah, ich weiß gar nicht, wie wir da wieder rauskommen sollen.
Ja, aber das noch
gesagt
wahrzunehmen ist ja schon mal gut. Also zu sagen, das ist ein großer Raum und offensichtlich werden hier also variiert. Ja,
und
das
wie?
Das ist aber schon mal gut, das wahrnehmen zu können. Also so zu leben, dass mir nicht das, was mir präsentiert wird, als Wahrheit erscheint, weil ich schon weiß, da gibt es Varianten und es könnte auch anders sein. Das ist ja schon mal ein Gewinn. Zum Zweiten ist es ja nicht illegitim, Macht ausüben zu wollen mit der eigenen Haltung oder Meinung.
Mhm.
Wenn man sie denn argumentativ gut hinterlegen kann und Menschen überzeugen will und etwas zu handeln hat in der Welt, also seine Verhältnisse gestalten will, ist das ja zunächst mal sehr menschlich und sehr legitim.
Mhm.
Die Frage ist ja, ob es dann legitim bleibt, wenn ich du hast von Missbrauch gesprochen, wenn ich wieder besseren Wissens sozusagen nicht mehr andere also gelten lasse, sondern sage, ja, ich habe mich jetzt aber dafür entschieden, meine Meinung gefällt mir am besten, weil sie meine ist und jetzt wird die durchgedrückt. Das ist ja häufig so, ne? Ich höre dein Argument, aber das interessiert mich an der Stelle nicht.
Mhm.
Und das ist nochmal was anderes als der Spruch, den habe ich mal auf einer Philosophietagung gehört, großartig, nach einer elaborierten Frage zum Vortrag sagte der Vortragende, ja, das ist alles sehr interessant, aber damit beschäftige ich mich nicht. Das ist nochmal was anderes. Also man kann ja sagen, das ist nicht mein Fachgebiet, aber zu sagen, das fand ich super. Viertelstunde Co-Referat und er so, nein. Auch kurz Schweigen im Raum.
Ich merke mir das.
Es stimmte auch, glaube ich. Es war einfach nur ehrlich formuliert, ich beschäftige mich damit nicht.
Ich habe Besseres zu tun.
Das hat er nicht gesagt. Ich weiß auch nicht, ob er das gemeint hat. Das war interpretationsoffen. Aber das ist ja auch nochmal was anderes, zu sagen, da kenne ich mich nicht aus, das muss ich außen vor lassen oder so, das ist ja alles noch legitim. Wo es dann illegitim ist, ist wirklich, ich weiß es besser, ich weiß, ich müsste andere Argumente hören, ich müsste sie auch gelten lassen, tue ich aber nicht, weil ich qua Reichweite oder anderer mich mit Macht ausstattender Kriterien einfach anders kann und das will und das durchdrücke.
Weil ich es nicht nötig habe.
Ja, so. Das ist dann, glaube ich, klar auch nicht mehr Politik, sondern irgendwas anderes, nach meinem Verständnis. Mhm. Während es in Politik, im politischen Streit ja immer darum geht, auch ein Stück weit auf dem zu beharren, was ich nun mal für wahr halte und zunächst mal Argumente dafür vorzulegen, da muss ich aber eben die anderen Argumente auch prüfen. Das ist genau wie im Journalismus. Und so ähnlich ist es vermutlich auch in der Rezeptionsästhetik. Also wenn ich was wahrnehme, dann prüfe ich natürlich auch, ob das irgendwie legitim ist, das so wahrzunehmen, aber nicht in der gleichen Weise, weil es spielerisch bleiben darf. Mhm. Weil es nicht zur gleichen Handlung in der Welt führen muss, wie eine politische Handlung zum Beispiel. Sondern das kann zwischen mir und dem Kunstwerk passieren, es kann auch zwischen mir und Text passieren, wenn wir jetzt eher über Sprache sprechen. Mhm. Und trotzdem ist ja da auch das Bewusstsein für den großen Spielraum da. Mhm. Ich kann mir zum Beispiel nicht erklären, warum mich bestimmte Kunstwerke anziehen und bestimmte nicht. Also ich habe schon so eine Ahnung, manches finde ich witzig und das finde ich dann gut, also wenn es so niederschwellig daherkommt, aber noch irgendwie eine Ebene dahinter hat. Manches ist aber auch todernst und ich finde es dann ganz wahnsinnig toll. Also manchmal kommt man so dahinter, was die eigenen Trigger sind und manchmal aber auch nicht. Und das ist ja eigentlich auch das Spannende daran, dass ich zum Beispiel durch, wenn ich es klassisch will, das Museum mehr ändern kann und mich so der Stimmung anheimgeben und mich anziehen lassen kann von meinetwegen den Kunstgegenständen oder, das ist jetzt die Frage, von der Stimmung, von der Atmosphäre. Und manchmal steigt dann so etwas aus der Atmosphäre in besonderer Weise auf und fällt mir auf oder kommt zum Bewusstsein. Und das ist eben das Phänomenon, das, was sich zeigt. Mhm. Und ja, das ist eben das Spannende, dass ich da darauf angewiesen bin, dass es dafür Räume gibt und eben auch Zwischenräume, dass es nicht geschlossen und zugeordnet ist und schon klar ist, das findest du gut, guck dir das an, sondern dass es eben ein Spiel ist von beiden Seiten und dass das Licht eingeschaltet sein muss. Also ich muss in der richtigen Haltung dahin gehen. Das Licht meine ich jetzt, ne? Nicht den Schalter, also auch, bringt sonst wenig. Im Nachtsichtgerät durchs Museum kann man auch machen.
Wäre
ist eine andere ästhetische Erfahrung.
Ja, schon.
Ja, na klar.
Oder du könntest natürlich auch eine haptische Erfahrung haben.
Ja, dann klingelt es sehr laut wahrscheinlich. Wir sprechen auch jetzt vom Museum, ist eigentlich Quatsch. Also ich kann durch die Welt gehen natürlich ne, und wahrnehmen. Und das ist eben das, was Phänomenologie in besonderer Weise beschäftigt, dass sie sich anguckt, wie Menschen in ihrer Weltoffenheit und auch in ihrer Zeitlichkeit, also in ihrer Natalität, aber auch Mortalität betroffen sind von dem, was ihnen begegnet und dass sie danach fragt, was sind denn die Bedingungen dessen? Mhm. Und ja, Heidegger, wir müssen ihn zitieren, den Ex-Geliebten von Hannah Arendt. Ich sage das jetzt jedes Mal, wenn ich Heidegger zitiere. Scheiß auf die Schwarzhefte, aber es ist der Ex-Geliebte von Hannah Arendt. Der sagt eben, das Dasein an sich ist gestimmt. Also was in der Welt vorfindlich ist, ist schon auf Basis von Gestimmtheit da. Und das erklärt auch in gewisser Weise den Wechsel unserer Stimmungen. Die Zeitalter sind gestimmt, unser Dasein ist gestimmt. Er spricht zum Beispiel in den späten 30er Jahren, meine ich, von einem frühe und spätere 30er Jahre, ja, von, da muss man mich korrigieren, wenn das jetzt nicht stimmt, von einem Zeitalter der Langeweile. Und bringt damit schon einiges auf den Punkt, glaube ich. Also, dass da so etwas wabert, das wartet und das Menschen aber nervös macht und sie leer gelassen lässt und sie so warten auf eine große Antwort und so, da war schon was dran, glaube ich.
Ich finde das gerade spooky, weil wir genau darüber geredet haben in einer Folge, bevor diese Corona-Pandemie kam.
Ja.
Deswegen denke ich gerade nur so.
Also, ich habe das herbeigeredet. Scheiße. Ja, aber ja, es ist schon spannend, ne? Also wie so Zeitalter auch geprägt sind von bestimmten, nicht nur politischen, sondern soziokulturellen Stimmungen. Und dann ist ja genau dieselbe Frage wie bei dir, wer stellt das her? Wer macht das? Wer verifiziert das? Und das ist natürlich schlecht wissenschaftlich zugänglich, erstmal. Aber es gibt ja zum Beispiel sämtliche Ausdrücke von Kultur, die als Seismograph des Sozialen auch funktionieren.
Mhm.
Also man darf das nicht überstrapazieren und kann sagen, ja, die Kunst von 1933 muss man sich nur angucken und die Bücher, die 1933 erschienen sind, und dann weiß man ja Bescheid. Das ist Unsinn, ne? Das greift nicht weit genug. Aber es ist schon was dran, dass man, da ist schon so, also diese These vom Seismograph des Sozialen, die finde ich schon nicht ganz verkehrt.
Ich musste auch gerade dran denken, als du das gesagt hast, wir sind halt gestimmt, dass ja auch unter unserer Stimmung unsere Wahrnehmung beeinflusst
ja,
ist.
Total.
Also je nachdem, wie wir gestimmt sind, können wir, selbst wenn es eine identische Situation gäbe, nehmen wir sie anders wahr. Das wird ja immer durch diesen Filter der persönlichen Stimmung wahrgenommen. Oder durch das, was mir vorher passiert
genau.
ist. Wenn ich bis dahin einen Kacktag hatte, in dem irgendwie nichts funktioniert hat, dann werde ich im Zweifel vielleicht die freundliche Geste übersehen von jemandem. Oder im Gegensatz viel dankbarer sein als sonst, weil endlich mir so eine freundliche Geste entgegenkommt, die ich vielleicht sonst übersehen hätte, weil ich sie sonst für selbstverständlich gehalten hätte.
Genau.
Also das heißt, es macht ja schon im Alltag was damit, wie wir Dinge werten, bewerten, annehmen, wie sie uns erreichen, wie sie mit uns resonieren. Also mit das andere, nicht das mit nicht die Raison. Also auf jeden Fall.
Wie sie mit uns in Schwingung geraten.
Vielen Dank. Das mit der Resonanz bist du schuld. So.
Ja, aber resonieren nicht. Nur Resonanz.
Ich weiß auch nicht.
Ich weiß aber nicht, wie das Verb dazu. Die MusikerInnen, die ich kenne, sagen das aber auch oft.
Okay. Wenn ich es spreche, weiß ich halt nicht zwingend, wie es geschrieben wird. Das ist eine andere, da muss ich auf ein anderes Fach zugreifen. In meinen Gehirnschubladen. Auf jeden Fall. Ich finde das total spannend, weil das ist ja auch nichts, ich könnte das ja nicht dingfest machen so richtig und manchmal weiß ich es auch immer erst nachher.
Ja, das ist das Schlimme, dass du jetzt zu dem Schluss kommst, zu dem vier sehr kluge Menschen Nachschreiben eines sehr langen Buches und zwei sehr ausufernden Studien auch gekommen sind. Nämlich Parkinson und andere haben ein Buch geschrieben, das ist 2000 dann auf Deutsch erschienen, Stimmungen. Struktur, Dynamik und Beeinflussungsmöglichkeiten eines psychologischen Phänomens. Und ich darf insbesondere das Vorwort empfehlen. Es ist unter anderem sehr lustig, weil die auch für, das ist weniger lustig, aber so reflektiert und mit Abstand für Unilever mitgearbeitet haben und rausfinden sollten, wie das so ist mit den Stimmungen und, und wie das beeinflussbar sei und so. Und dann hieß aber deren Programm abgekürzt so als Akronym Ariel. Was vom Konkurrenten ist. Und dann haben sie versucht, ihre Studie umzubenennen in Persil. Persons, Interests oder so mit E und
and
Is
lives.
Irgendwie so. Und dann haben sie beschlossen, nee, dass das jetzt auch lächerlich ist. Das heißt einfach weiter Ariel, was sie da machen. Und die legen das alles auch so da und wie sie endlose Gespräche hatten und wie man das jetzt dingfest machen kann. Das ist genau das Problem. Also es sind eine Psychologin und drei Psychologen, die versucht haben, das wirklich aufzuklären und handhabbar zu machen und auch empirisch handhabbar zu machen. Und dann erst so bei Kapitel 8 kommt dann, ach scheiße, die Zeitlichkeit. Weil man bis dahin hat man das versucht, so mit Momentaufnahmen zu machen. Und dann kommt man genau an den Punkt, das wussten die vorher, ne? Aber um es dingfest zu machen wissenschaftlich, das ist so spannend, das mitzuerleben, musste man dann klar machen, nein, es ist eben wesentlich durch Zeit geprägt und genau durch dieses Kontextgebundene, dass wir eben aus einer Stimmung in die nächste geraten, dass der Moment, in dem wir vorher waren, den Moment, wie wir ihn jetzt erleben, extrem mitbestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Punkt setze und sage, wie fühlen Sie sich jetzt? Übrigens auch lustig, die Schilderung, wie Sie zu viert bei der Erhebung mitgemacht haben, so wie fühlen sie sich jetzt und so. Und damals war nicht Smartphone, die hatten so kleine Taschencomputer und haben dann immer piep, piep, machte das, wenn sie abends im Pub saßen und dann haben die alle so ein Gerät hervorgezogen, haben wild drauf rumgetippt und ein paar Minuten später wieder weggesteckt. Und damals fanden die Mitmenschen das noch komisch. Also, heute würden wahrscheinlich alle sagen, ja, keine Ahnung, scheißegal, so. Oder man hätte einfach seine Smartwatch dafür. Also es ist auch spannend in dieser Hinsicht. Jedenfalls, um das Ding festzumachen, hatte man ja immer nur die Momente. Du kannst ja immer nur fragen, wie fühlen sie sich jetzt? Kannst natürlich auch fragen, meinen sie, das ist bedingt dadurch, dass sie sich vorher anders gefühlt haben oder so? Mhm. Aber man kommt nicht so richtig dran. Und das ist das Problem mit den Stimmungen. Wie ich eingangs sagte, sie sind wissenschaftlich schwer zugänglich, aber ja nicht unzugänglich. Weil
das Schöne ist ja, dass das auch nur Frauen betrifft mit diesen Stimmungsschwankungen.
Mit den Stimmungsschwankungen. Ja, gut, dass das hauptsächlich Forscher waren und nicht Forscherinnen. Ja, das ist so ein Frauenthema, ne?
Ja, Stimmung
deswegen
und Stimmungsschwankungen.
Deswegen auch Persil und Ariel fällt mir gerade auf. Oh Gott.
Wir nehmen das wieder nicht ernst genug.
Nee,
hier.
schlimm eigentlich.
Ja.
Wo war ich dran? Ach so, an der Momenthaftigkeit. Und dass dann eben klar wird, ne, es ist eben dynamisch. Mhm. Also dynamisch, das ist in Zeitstrukturen eingelagert und das ist schwer handhabbar zu machen. Es ist aber ja nicht unmöglich handhabbar zu machen. Weil, ja, also zum gewissen Grad schon, zum
Leben.
Glück. Sonst wäre unsere Freiheit aufgegeben.
Ja,
einfach mal leben.
Naja, aber wenn ich überlege, du, also um sowas wissenschaftlich handhabbar zu machen, bräuchtest du ja eigentlich was sehr Konstantes.
Ja.
Leben ist es nicht so. Und
doch, klar. Doch, die Conditio Humana. Was sind die Bedingungen unseres Menschseins? Doch, das ist schon sinnvoll, das zu benennen.
Ja, ja, aber das ist ja total störanfällig, permanent.
Ja,
also,
ja.
Das läuft ja nie, also mein Leben läuft nie, nicht mal mit Corona gleichförmig.
Das ist das Schlimme, das Wesen des Menschen ist eine offene Frage.
Ja.
So, und da steht man dann sich, ach so.
Naja, aber deswegen stelle ich mir so schwierig vor, das dann doch irgendwie so handhabbar zu machen, wissenschaftlich.
Naja, man macht es halt dazu und weiß aber auch, dass man das macht. Das heißt, man legt die Bedingungen dieses Machens auch offen. Das ist ganz sinnvoll, das zu tun. Und man geht davon aus, dass dieses ganze Zwischen oder Stimmung oder Atmosphäre, wie auch immer, bei Atmosphäre kommt gleich noch eine Differenzierung, wenn wir mögen, zwar vorbewusst ist und vorprädikativ auch, aber dass es unsere Handlungsbereitschaft und unsere Handlungen ja beeinflusst. Das heißt, an unseren Handlungseinstellungen und Bereitschaften und an den Handlungen selbst lässt sich schon, wie soll man sagen, unser Weltverhältnis ablesen, dass dadurch erst realisiert wird.
Mhm.
Auch dadurch erst, dass wir es ablesen, realisiert wird. Auch dass wir jetzt sowas erforschen, macht ja eine Aussage darüber, wie wir Menschsein verstehen.
Mhm.
Dass wir das nämlich für erforschenswert und erforschens...
Das ist ein Dackel schon wieder.
Ja, das irritiert mich, das Leben.
Schon wieder, siehst du, schon wieder so eine Störanfälligkeit.
Ja, 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 die Kopfhörer sind einfach nicht dicht genug. Aber das ist ja Sinnlichkeit, ne? Das ist mit Teil der Conditio Humana. Aber es ist ja so, dass wir unser Weltverhältnis dadurch ausdrücken und unser Selbstverständnis, dass wir handelnd in der Welt unterwegs sind und dass wir damit zum Ausdruck bringen, was wir so denken. Also wenn wir das aufgeben, zu sagen, unser Denken beeinflusst unser Handeln, das war Teil des Problems bei der Lüge. Sagen, wir können damit auch brechen. Aber so grundsätzlich ist es ja schon so, dass unser Denken unser Handeln beeinflusst. Bei der Lüge ist es eben ein Sonderfall. Dann kann man daran schon was ablesen. Das heißt, ich kann mir angucken, wie Menschen ihr Verhältnis zur Welt, zur Kunst, zur Literatur gestalten. Und daran zumindest ablesen, was mögliche Grundbedingungen dieser Gestaltung sind.
Mhm.
Und dann habe ich schon eine Aussage über Stimmungen und Atmosphären gemacht. Manche Phänomenologen gehen, also einer zumindest, aber dem folgen auch einige andere. Also Gernot Böhme geht so weit und sagt, Atmosphäre zum Beispiel, kann man, wenn man es analog zur Stimmung liest, zwar auch als was Hochindividuelles verstehen, aber es hat auch eine objektive Seite. Also man kann Atmosphäre auch als objektive Gegebenheit auffassen, jetzt nicht so streng, ne? Aber er sagt, es geht da um die Art der Zusammenstellung von Umgebungen. Und die sind ja reproduzierbar und die haben auch eine ähnliche Wirkung. Das ist ja was, womit Werbung zum Beispiel einfach arbeitet oder Live-Marketing oder so.
Mhm.
Und insofern hat es schon objektiven Charakter. Es ist uns nicht unzugänglich.
Ich dachte gerade tatsächlich eher so an so Fußballspiele oder Konzerte, wenn es Leute einfach nicht mehr auf den Sitzen hält, ne?
Ja.
Und wenn so eine Begeisterung im Raum ist, die so ansteckend ist, dass man danach da rausgeht und total euphorisiert ist.
Mhm.
Deine Mannschaft hat gewonnen, egal in welcher Sportart oder
ja, oder eben auch, wollt ihr den totalen Krieg, ne? Und dann brüllen ganze Massen.
Ja, ja. Ich wollte nicht schon wieder.
Entschuldigung, aber es ist halt naheliegend.
Ja, ich weiß. Ja, ich wollte das jetzt auch mal so positiv angucken.
Kann man auch.
Mit guten Stimmung.
Ja.
Und das Schlimme an der Stelle ist aber tatsächlich natürlich, ne, wollt ihr den totalen Krieg, dass die Leute dann in einer schlechten Stimmung waren, ist natürlich eine Wunschvorstellung, weil das natürlich auch nur, die das als positiv erlebt haben, da hat ja keiner, also die wollten das ja.
Schon Hurra-Stimmung, klar, aber auf der Basis dessen, dass es vielen Leuten sehr lange sehr schlecht ging, dann hat das so solche Urstände feiern können, ne? Also auch da, wenn man nur den Moment nimmt, hat man sicher viel zu wenig ausgesagt.
Mhm.
Auch da geht es natürlich um Kontexte. Spannend ist, dass ausgerechnet Otto Friedrich Bollnow darüber geschrieben hat, ein Heidegger-Schüler, Und wie Heidegger und Bollnow so zum Nationalsozialismus standen, das kann man dann mal alles ergoogeln. Zitieren muss man die trotzdem.
Wollte ich gerade sagen, kannst du es mir kurz, weil ich weiß es zum Beispiel nicht.
Ja, das ist ein problematisches Verhältnis.
Okay.
Das heißt, aus heutiger Sicht. Mhm. Und Bollnow sagt aber genau, das ist eigentlich das, wo wir weiter forschen müssen. Das Wesen der Stimmungen ist so interessant, gerade weil die Philosophie sich immer um die gedrückten Stimmungen eher gekümmert hat, um Angst zum Beispiel. Angst war ja schon lange Thema der Philosophie, aber nicht so sehr um Euphorie oder so. Oder um
Ekstase, Euphorie und so?
Natürlich randständig immer mal wieder, aber das hat die Philosophie als Großes eigentlich nicht so sehr bewegt, wie eher negative, also negativ und positiv ist jetzt auch schon wieder komisch, aber ne, wie so
entkontextualisiert.
Ja, und er kümmert sich eben auch um diese gehobenen Stimmungen und vor dem Hintergrund des Erlebten ist das einfach spannend zu lesen, aber so eine Art Feierlichkeit, wenn wir es jetzt mal neutral betrachten wollen und jenseits von Fußball oder Politik, das gibt es ja schon. Also wir kennen das ja schon, auch dass Räume uns beeinflussen, Konstellationen in bestimmter Weise, auch die Mitstimmung der Mitmenschen, da wird es schon wieder kompliziert mit der Reproduzierbarkeit, behaupte ich, aber insbesondere diese Art der Zusammenstellung von Umgebungen, dass das was ist, was wir nicht herstellen können, aber wo wir gute Bedingungen schaffen können. Mhm. Das beschäftigt zum Beispiel auch Pädagogik die ganze Zeit.
Und das beschäftigt ja auch Architektur auf die eine oder andere Weise. Beziehungsweise,
Architektur ist auch ein schönes Thema. Ja.
Beziehungsweise auch die Annahme, dass es für Menschen möglichst funktional sein müsse und dann wirklich sehr funktionale Bauten entstanden sind, die aber so kalt sind und so leblos und so schwierig. Also ich empfinde sie als schwierig. Andere Leute finden das natürlich trotzdem faszinierend. Und das hat bestimmt auch eine Faszination, weil das natürlich etwas darüber aussagt, wie wir Menschen sehen, wie wir Welt gesehen und wahrgenommen haben, wie wir Welt auch einrichten und entwickeln wollten und so, um dann festzustellen, das ist dem Menschen gar nicht so zugeneigt, das Ganze, oder auch nicht so zuträglich. Ne?
Ja.
Auch wie Arbeitsräumlichkeiten aussehen.
Oh,
ob es jetzt Großraumbüros sind oder ob das diese alten Büros sind mit diesen schweren, schalldichten Türen, wo du so abgeschieden vor dich hinarbeitest oder so, da gibt's ja auch noch so.
Na, auch bei neuen Bauten, also das Studierendencenter der Uni Köln ist jetzt so gebaut, dass du entweder Licht haben kannst oder warme Füße. Das ist so bescheuert. Also sind so rauskragende Würfel, das kann man sicher gut machen, aber die unter dem rauskragenden Würfel hocken haben, ist immer dunkel, müssen immer Licht anmachen und die in dem Würfel hocken haben zwar Licht, aber die ganze Zeit kalte Füße. Das ist doch scheiße. Das kann man ja dann gut machen, das geht bestimmt, aber da hat es halt nicht so gut geklappt.
Das klingt nicht besonders sinnvoll. Aber ich finde das ja schon spannend, mir das anzugucken und mir muss man es halt erklären in aller Regel. Und dann gibt es diese so unerklärliche Räume. Das ist so meine WG. Ich bin irgendwann in Köln in Ehrenfeld in eine WG gelatscht und komme da rein und wusste, ich wohne hier. So, und ich hatte noch gar nicht mit den Mitbewohnerinnen da gesprochen.
Hast du denen das dann mitgeteilt auch?
Nee, überhaupt nicht. Aber mit dem, also wahrscheinlich hat sich dieses Gefühl, dass da hinzugehören, natürlich auch auf das Gespräch ausgewirkt und so. Aber ich habe mich schon gefragt, warum? Also wieso fühle ich mich dieser Wohnung so verbunden? Und 10 Jahre später sagt meine Freundin, sie würde umziehen, würde mit ihrem Lebensgefährten zusammenziehen. Und sie hätte eine Wohnung gefunden, ob ich ihr nicht beim Umzug helfen kann. Und dann sagt sie mir die Adresse und die Hausnummer.
War die gleiche Wohnung, oder?
Und ich fragte noch, in welcher Etage denn? Und es war wirklich die gleiche.
Ach, ja,
es war wirklich die gleiche Wohnung. Und ich habe mich so gefreut darüber, weil ich dachte, jetzt ist sie wieder sozusagen zurück in der Familie, diese Wohnung. Und habe das dann meinen ehemaligen Mitbewohnern erzählt, die auch total aus dem Häuschen waren.
Ja,
und total glücklich, dass sie jetzt nette Menschen kennen, die jetzt eben da wohnen, wo wir irgendwie zusammen gewohnt haben, weil wir auch eine gute Zeit hatten da und so.
Voll gut. Ich kenne nur die Trennungswohnung in Nippes. Haben mehrere Pärchen schon gewohnt. Es wohnt immer jemand im Haus, den ich kenne. Das ist das Praktische. Es sind nur 3 Parteien,
alle
aber man muss das so gut auf dem Wohnungsmarkt immer weiter sagen, so klüngelmäßig. Dann hat man immer jemanden. So eine Zeit lang, im ersten Geschoss wohnt immer eine Zeit lang ein glückliches Pärchen. Dann Trennung und das nächste Paar.
Wollt ihr das nicht draußen mal dran schreiben?
Trennungswohnung. Das ist was für Leute, die gar nicht so ewig zusammenbleiben wollen. Auch für den Moment mal ganz gut. aber später soll es dann doch noch ein anderer Partner sein, dann ist es die Wohnung schuld. Man kann das dann so organisch erklären. Ist eigentlich
auf jeden
gut,
Fall.
Ne?
Das stimmt. Ja. Aber das, ich finde das verrückt, dass eben Objekte so eine Wirkung haben können und so eine Wirkung entfalten.
Ja.
So, und ich fühle mich auch selber blöd, wenn ich das so erzählen muss,
aber
weil es natürlich unwissenschaftlich ist.
Ne, aber warum ist das komischer, als dass du von einem bestimmten Gemälde im Museum total angezogen bist und ein anderes dir scheißegal bleibt?
Ich glaube, dass das Gemälde, also da hinter dem Gemälde steckt ja nochmal ein anderer Mensch, der das ja gemalt hat
hinter
mit einer
der
bestimmten
Wohnung auch.
Intention. Ja, aber dass die Wohnung in der Form mit mir spricht, da hat ja niemand auch an anderen, an Gegenüber gedacht, so in der Form, oder?
Doch, im besten Fall schon. Also im besten Fall sind die Wohnungen genau so gebaut. Also das wird einem halt erst klar, wenn man sich mit dem Feld befasst, finde ich.
Finden wir deswegen Altbauten geiler?
Ja, weil da so viel gelebtes Leben drin ist. Also Menschen, die hier reinlatschen, das ist ja von 1890 oder so, sagen immer, was wohl in den Rillen da alles liegt.
Kannst du mal putzen.
Ja, genau, wie das hier aussieht.
Das ist übrigens das Praktische am Dielenboden. Man muss nie staubsaugen, es fällt immer in die Rillen.
Ja, ja, man muss nur querwischen statt längs. Dann hat man es immer sauber. Nee, aber klar, also das ist auch die Summe gelebter Leben und die Imagination, die dran hängt. Ich kann mir ja Geschichten vorstellen, die mir gefallen, die hier vielleicht passiert sind. Und so Zuschreibungen passieren dann ja auch immer weiter. Bei mir ist es ja tatsächlich ein ehemaliges Pfarrhaus und ich hatte, jetzt wird es intim, weghören, für die, die es nicht intim mögen. Aufgrund einer bestimmten Konstellation konnte jemand über diese Wohnung aussagen, oh, ein Kind ist im Pfarrhaus geboren worden, ohne Skandal. Das finde ich gut. Es kann schon sein, dass andere Kinder hier geboren wurden, aber dann war es ein Skandal. Also erste Mal, also diese Geschichten werden ja fortgeschrieben. Es passiert etwas Besonderes in diesen Räumen oder so und dann bleibt das so haften in den Dingen. Und ich finde das von Räumen eigentlich nicht sehr viel irrationaler als von Kunstgegenständen oder so. Nur es ist halt nicht so geübt. Und ich glaube, da kommen wir wieder auf das Schibulett der Phänomenologie, auf Intentionalität. Wir gucken nicht so drauf, wie sich unser Bewusstsein darauf richtet, dass wir was Bestimmtes wahrnehmen. Bei Kunst sind wir das geübt, das haben wir in der Schule schon gelernt. Wir sollen Kunst angucken und etwas dabei empfinden. Wir sollen Literatur lesen und etwas daraus lernen oder so. Mhm. Aber wir haben diesen Blick für Häuser nicht so gelernt und insbesondere für Zwischenräume, Zwischenhäusern nicht so gelernt.
Jetzt, wo du es sagst, das ist ja dann auch wieder spannend, ne? Diese Zwischenräume also in Städten, in Lebensraum, also nicht nur, wenn ich jetzt…
Also ja, Stadtplanung ist ein Riesenthema, Stadtsoziologie auch. Ich kenne da nur ein bisschen von. Jan Gehl, das ist erst, warte, ich guck, wann das erschienen ist, hat das schon vor über 40 Jahren, das ist ein Däne, geschrieben und das ist… erschienen erst 2012 auf Deutsch, Leben zwischen Häusern, Konzepte für den öffentlichen Raum.
Ah.
Und es gibt auch eine tolle deutsche Stadtsoziologin und Stadtplanerin, Martina Löw, die so einen raumsoziologischen Zugang wählt und die Atmosphären als die unsichtbare Seite von sozial konstituierten Räumen versteht.
Mhm.
Also natürlich ist immer alles sozial eingerichtet, worauf wir nicht so gucken, ist die Hinterseite dessen und das sind die Atmosphären. Und sie geht davon aus, dass wir mit Bourdieu sozusagen unseren Habitus in die Räume einleben.
Mhm.
Dass wir also unser spezifisches, auch klassenspezifisches Verhalten auch auf die Räume und Zwischenräume beziehen, in denen wir leben. Und das ist ein total spannender Zugang. Ich finde sowieso alles, was so den öffentlichen Raum bespielt, an Bebauung und auch Nichtbebauung oder auch an Ökologie,
Verbauung,
die noch da ist. Ja, genau. Humanökologie ist das andere große Thema, also nicht nur Stadtsoziologie.
Humanökologie?
Ja.
Das klingt auch irgendwie schräg.
Ja, klingt komisch, ist aber ein spannendes Gebiet, also ein Nebengebiet der Pädagogik. Und die Phänomenologie guckt sich auch immer mehr ökologische.
Das klingt nach Menschengärtnern an.
Ja, ist auch so.
Bisschen gießen, regelmäßig in der Sonne hin und wieder lüften und waschen.
Ja, nur erstmal sind wir ja auch Natur und Säugetiere und so. Das ist ja schon mal ganz sinnvoll. Und wir sind Leben, das Leben will, mit anderem Leben, das Leben will, zusammen. So. Und so kann man sich das halt auch mal angucken. Mhm. Also fragen, was ist denn lebenswert für alle meine Umwelten, für die anderen Menschen um mich rum, für das Unbelebte um mich rum, für die Pflanzen um mich rum. Also das ist so der human-ökologische mhm. Ansatz, sich das wirklich in toto anzugucken, was da so passiert. Und dann fallen einem eben auch anders die Zwischenräume auf und die Nischen, mhm. meinetwegen auch die ökologischen Nischen. Und dann wird es spannend, finde ich.
Total, also es passieren gerade so viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Nein, was mir gerade auffällt ist, also auch weil du Humanökologie gesagt hast, dass man in Köln zum Beispiel beobachten konnte, dass Zwischenräume anders begrünt wurden. Und das mhm. ist so eine Zeit lang passiert, dass diese Samenbomben hingeworfen
ja,
worden
das
sind.
Stimmt.
Und plötzlich war diese Stadt, die ich ja eh schon als sehr grün empfinde, ich glaube es gibt
ist
Menschen.
Ist die auch. Das,
ja,
ist,
oder?
Mhm.
So, und aber überall wuchsen plötzlich bunte Blumen, also es blühten die Mittelstreifen sozusagen, mhm. wo ich so dachte so.
Aber im Schatten der Wahlplakate verdorrte alles, das fand ich wiederum schön. Diese großen Aufsteller an
ja,
der Universitätsstraße, hinter dem FDP-Plakat nur Schlamm. Fand ich ein bisschen schön. Ich habe auch ein Foto gemacht.
Verdorrter Rasen und Hasenkötte. Alle Kaninchen genau. sind das da. Ja, sowas halt.
Ist das Ihr Programm, Herr Lindner? Entschuldigung.
Naja, aber ich fand wirklich, also das wahrzunehmen, das hat schon auch was gemacht. Also das ja. ist schon so, dass das Einfluss hat. Du stehst dann zwar im Stau und gleichzeitig denkst du dir so, boah, gut, dass es Pflanzen gibt, die jetzt diese Abgase, aber das reicht doch niemals, aber es sieht so schön aus. Und
ja, tut
so.
Mir leid für euch, könnt ihr husten? Die Mondblumen so machen.
Sonnenblumen standen da auch.
Ja,
ja.
Stimmt.
Aber das macht ja schon was. Das macht ja auch was mit deiner Wahrnehmung. Und,
klar.
Und das macht was mit das macht ja auch was mit Klima, also Mikroklima in diesen Städten.
Ja.
Das wissen wir ja inzwischen auch, ne? Dass das dann auch wieder Einfluss hat auf Wohlbefinden der Menschen, die da leben. Das haben wir gesehen an so einem Platz wie dem Ebertplatz.
Mhm.
Wer das nicht kennt, das ist eine wirklich grundsätzlich eher hässliche Ecke in Köln. Das ist so eine Stadtinsel. Da
wenn man auf
Brutalismus
steht, geht's.
Ja, auf jeden Fall ist da drunter so ein U-Bahnhof, wo sich mehrere Linien kreuzen. Drumherum ist wirklich Verkehr, der auch so schlecht geleitet ist, dass man nur über Umwege diesen Platz überhaupt überqueren kann, hm. wenn man nicht Fußgängerin ist, weil dann kann man eben unter die Tunnel. Da will man aber nicht rein, weil die wirklich ein bisschen gruselig sind spätabends, mhm. Weil da nichts los ist.
Wir riechen auch schlecht. Und wenn was los ist,
ja,
dann nichts
genau.
Gutes, sind wir mal ehrlich.
Ja, ja
also
das
war eine lange so.
War eine lange Zeit, es roch auch nicht so angenehm.
Ja.
Naja, weil es ja auch ein Rückzugsort war
ja,
für
klar.
Menschen, die halt ne
ja.
woanders schutzlos sind.
Ich spreche
sind.
Auch nur ästhetisch, nicht
genau.
politisch.
Und ja, naja, es wurde ja politisch gewendet dann.
Ja, ja.
Und dann hat sich die Bevölkerung, die da lebt, ja dafür eingesetzt, dass auf diesem Platz was los ist.
Ja.
Das heißt, dieser Brunnen, der da war.
Der Nagelbrunnen.
Der Nagelbrunnen, genau, sieht wie aus wie überdimensionierte Nägel. Und da war nie Wasser.
Mhm.
So, der wurde überhaupt nicht genutzt. Da war einfach nur ein Stahlkunstwerk. Und seit das wieder Brunnen ist, seit das angeleuchtet ist, seit sich da so ein Bütchen niedergelassen hat, da wo diese Bauminseln waren, hat man dann Sitzgelegenheiten hingemacht. Seitdem dieser Platz belebt ist, ist
ja.
das irgendwie angenehmer. Und das Mikroklima da ist auch angenehmer.
Ja.
Und da konnte man wirklich sehr gut sehen, was es eigentlich ausmacht, diesen Zwischenraum, diesen der wirklich lange so eine Art Todraum war,
mhm.
so ein Schandfleck, ehrlich gesagt. Ich weiß, Menschen, die da leben in der Ecke, die lynchen mich jetzt, aber ich fand das nicht schön. Die schlimmere Ecke ist eigentlich nur der Barbarossa-Platz.
Der Barbarossa-Platz ist insbesondere verkehrstechnisch eigentlich
ja,
ein großer
Katastrophe.
Witz. Da kann man davor stehen.
Ein großer Witz und eine Katastrophe.
Stadtplanerisch kann man sich da nur hinstellen und sagen, das muss alles weg. Dann hat man schon was gewonnen, finde ich. Es ist komisch, dass das niemals jemand ernsthaft gemacht hat.
Könnten wir das alles mal.
Wo sind die Blindgänger, wenn man sie mal wirklich braucht?
Rita.
Nein, Entschuldigung, die Menschen könnten ja alle weg sein, aber das bringt wirklich nichts, da Makulatur zu betreiben am Barbarossa-Platz.
Rita Menschen spricht auch. Übrigens als Geschädigte.
Ja, genau. Und überhaupt, in anderen Städten gibt es das ja vermutlich alles auch und das ist ja nur ein Beispiel. Also wir sprechen ja über Atmosphären und Stimmungen und wenn man jetzt sagt, Stimmungen und Atmosphären sind sozial oder auch durch die Umgebung vermittelt, dann müssen wir über die Umgebung auch sprechen. Und Umgebung ist eben nicht nur Mensch, sondern auch Wetter, Architektur, ja, alles, ne? Gelebte, gelebte Zeit eigentlich. Also da gucken wir gar nicht so hin, dass es einen riesen Unterschied macht, ob so ein Platz mit Wasser versorgt war oder nicht, lange Zeit. Oder wie er eins meiner Lieblingsworte aus der Stadtplanung, verschattet ist. Verschattung.
Verschattung.
Verschattung ist eigentlich.
Ist das wie Vergegnung?
Ja, nur mieser. Weil bei Verschattung hat man noch nicht mal die Möglichkeit von Licht eingeplant. Bei Vergegnung will man ja eigentlich begegnen. Aber dass da so Moose wachsen, das dann anders riecht, weil die Materialien anders
Ich finde, Köln ist aber sehr verschattet.
Oder so. Ja, aber auch sehr grün. Das ist ja Adenauer schuld. Also,
ja,
so
gut. Hat er gut gemacht.
Es ist schwierig. Es ist so eine schwierige Stadt. Ich sag mal, hier zieht man nicht hin, weil es so schön ist. Jetzt rein architekturmäßig betrachtet.
Grund, also in
oder man
Gesamtheit.
Hat ein komisches Verhältnis zur Architektur. Das kann schon sein.
Nee, ich finde, Köln ist halt in Fragmenten schön, deswegen.
Ja. Naja, aber das sind wirklich so Blickrichtungen und Intentionalitäten, Gerichtetheiten. Mhm. Wir sind nicht gewöhnt, eine Stadt als Ort von Vegetation zu betrachten. Wenn das dann aber mal gemacht wird und die Samenbomben geschmissen werden und so weiter, dann fällt uns auf, dass die Stadt das auch sein kann. Sie kann auch ein Ort der Vegetation sein. Genauso ist es mit sozialen Räumen. Wir waren nicht gewöhnt, den Ebertplatz als Ort sozialer, freundlicher Interaktion zu betrachten. Konnte man aber. Das konnte man übrigens auch vorher schon. Man konnte ja mit denen, die sich da zurückgezogen hatten, sprechen. Und häufig waren das gar nicht so unangenehme Gespräche, wie man gedacht hätte. Aber wenn dann eben viele Obdachlose und Junkies und so da rumhängen, denkt man als normal, ich mache jetzt schlimme Häkchen, ne? Mensch, ich gehöre da irgendwie nicht hin. Das ist deren Platz und da findet keine Kommunikation statt. Wenn man dann aber anfängt, dann passiert ja was. Und das meine ich damit, dass wir unsere Blicke vielleicht anders auf dieses Zwischen richten müssen. Weil nicht nur spannend ist, was zwischen Menschen passiert, das ist schon ein Großteil dessen, was wir beeinflussen können, sondern auch, was dann zwischen uns und dem Ort passiert.
Das ist übrigens, das würde ich gerne noch wirklich wichtigerweise sagen, die die anderen Menschen, die ja vorher waren, sind nicht verdrängt worden.
Ja, ja, eben.
Die sind auch
das
immer
ist
noch
jetzt nicht angenehmer, weil man die nicht mehr sieht. Oder
genau,
so.
Die sind immer noch da. Es mischt sich da halt in irgendeiner Form. Es ist Und es wird eine Möglichkeit zumindest hergestellt, da in Kontakt zu sein. Oder es gibt immer noch Rückzugsräume für die Leute, die eben nicht da in Kontakt sein möchten. Ne? Also nicht, dass jemand denkt, das wurde jetzt so durchgentrifiziert und jetzt sind hier alle weg.
Jetzt ist es schön.
Nee, so ist es nämlich auch nicht.
Ich wurde gerade vom Max-Planck-Institut angeschrieben, ich möge einen Fragebogen ausfüllen, wie es in meiner näheren Umgebung so ist. Das war diese berühmte, wir befragen nicht die Polizei nach strukturellem Rassismus, sondern wir befragen mal so die Bevölkerung nach allem. Studie, an der ich zufällig ausgewählt teilnehmen durfte. Und dann gab es auch so komische Kästchen, die man ankreuzen konnte. Und vorgesehen war immer, dass man so ankreuzen kann, was man schlimm findet und wie oft das passiert zum Beispiel. Mhm. Wie schlimm finden Sie, wenn Müll rumliegt? Finden Sie das sehr schlimm oder nicht so schlimm? Und wie oft passiert das und solche Dinge? Und dann gab es 4 Kästchen für, was finden Sie besonders gut? Ab 2 Sachen. Und 2 Sachen, was finden Sie denn besonders schlecht? Und ich habe da ehrlich geschrieben, ich finde, hier ist echt zu wenig Heterogenität und Diversität so. Bis jetzt kann niemand was dafür, aber ist so. Mhm. Aber das bildete sich im Rest vom Fragebogen, obwohl das bestimmt 90 Fragen oder so waren, einfach nicht ab. Das kam nicht vor, dass man das zu wenig finden könnte. Sondern es ging immer darum, treffen Sie Menschen ausländischer Herkunft? Geht es Ihnen trotzdem noch gut? So klang das immer.
Was?
Nein, aber es war so, kommen Sie gut miteinander klar? Und wie oft in der Woche trifft man sich denn? Und entstehen da besondere Konflikte? Und dass man aber auch sagen könnte, nee, ich treffe die nie. Und ich habe auch keine Konflikte. Ich finde das aber scheiße. Ich hätte ganz gerne mal irgendwie Austausch und Konflikte.
Ich hätte gerne
das
mal eine
kam nicht
ordentliche
vor.
Auseinandersetzung.
Nein, aber ich möchte natürlich auch sicher leben und so fragen, wie sind Sie irgendwie sexuell übergriffig behandelt worden, beantworte ich dann gerne mit Nein. Aber ich wünsche mir auch nicht, dass sexuell übergriffige Menschen hierher ziehen. Das meine ich nicht mit Heterogenität. Aber dass, ja, du weißt doch, was ich meine. Und die anderen wissen es auch.
Naja,
dass
natürlich.
Man abbilden könnte, es gibt hier auch Reibungen und Konflikte und es ist nicht so, dass der Stadtteil so in sich ruht und alles ist gut. Es ist natürlich so, ne? Die Nachbarschaft guckt hier
es
und
ist ja auch
schön. Aber das ist eben eine andere Atmosphäre und eine andere Stimmung und die kann man gut finden. Man kann es aber auch anders gut finden.
Mhm. Ich finde das spannend, dass genau so ein Thema in der Form so ausgeklammert wird, was natürlich eine Frage nicht nur stellt an Studiendesign, sondern auch wer war beteiligt am Studiendesign?
Ja, das habe ich dann
her?
In, hier ist Raum für Ihre Anmerkungen. Da kam häufiger das Wort Studiendesign vor. Ich sehe, du verstehst mich.
Da hat Rita ungefähr ein fünfseitiges Pamphlet.
Nein, ich habe nur klein geschrieben. Ich kriege auch das Vaterunser auf eine Briefmarke, wenn ich will.
Okay, so klein. Naja, aber das sagt ja auch schon was. Und das, ja, da klar. Kommen wir ja auch schon wieder in diese Zwischenräume.
Da,
ne?
Genau,
da sind wir ja schon wieder bei Subtexten und so, wo
genau.
Man so denkt, ja, natürlich macht das was aus. Natürlich sind das eben auch Zwischenräume. Ne?
Ja.
Also auch in der Form, dieser Fragebogen, man übergibt ihn dir und dann passiert ja was.
Ja, genau.
Ne? Auch in dir, mit dir, in der genau. Art und Weise, wie du das rezipierst, in der Art und Weise, was du vermutest, was erwünschte Antworten
ja.
sind. Das ist ja so ein Phänomen, was grundsätzlich bei Fragebögen mitgedacht werden muss und so.
Ja.
Das heißt, wir sind uns schon, wir sind uns dieses Interpretationsraumes, Zwischenraum, sind grundsätzlich bewusst.
Mhm.
Gleichzeitig, und das finde ich gerade an dem, was du erzählt hast, so spannend, gleichzeitig haben wir da auch echt krasse blinde Flecken.
Ja, genau.
Wo ich so denke, so, ja, und ich, vielleicht ist das das noch spannendere an Zwischenräumen, dass wir eine Anstrengung unternehmen müssen, um sie wahrzunehmen.
Mhm,
also um sie überhaupt erstmal als solches, als existent wahrzunehmen
ja.
und zu entdecken und uns die Frage zu stellen, um mal wieder auf den Ausgangspunkt zu kommen, was passiert eigentlich zwischen mir und einem Bild, das ich betrachte?
Genau, und da ist dieses Moment, dieser Moment und dieses Moment, beides als Motiv und auch als zeitlicher Moment, der Irritation, glaube ich, wichtig. Das
mhm.
war immer wichtig im Ästhetischen, aber auch im Zwischenmenschlichen. Mir muss ja zunächst etwas auffallen, etwas muss ich mir zeigen können. Das heißt, etwas muss von dem abweichen, was ich einordne in Schublade ganz normal, nehme ich gar nicht weiter wahr. Weil vieles in unserem Alltag natürlich schnell weggeregelt wird, so im Bewusstsein, weil es nicht weiter zählt. Das heißt, ich muss da erstmal stolpern oder ja, mir muss etwas einfallen, auffallen, als auffällig begegnen,
mhm.
Bevor das passiert. Und das war, glaube ich, Neles Frage mit dem Chiasmus. Also sie sagte, sie kennt das von Merleau-Ponty, ich auch. Chiasmus ist erstmal eine Überkreuzung. Es ist ja auch eine rhetorische Figur,
mhm.
wenn was so überkreuz sprachlich ausgedrückt wird. Und sie schrieb das in Bezug auf das Zwischenmenschliche,
mhm.
dass sich ja zum Beispiel Blicke kreuzen.
Mhm.
Wir können aber auch über Straßenkreuzungen reden, ja, oder in Nippes ist eine, die gibt es ganz selten
Shibuya
auf der
Crossing.
Welt. Ja, genau, das ist spannend, ne, wie man Straßen kreuzt, aber auch wie sich unsere Wahrnehmung mit der Wahrnehmung anderer kreuzt.
Mhm.
Also wie meine Eigenleiblichkeit nicht bei sich bleibt, sondern durch den anderen wahrnehmbar wird, wie ich durch den Blick des anderen mir selbst vielleicht erstmal auffalle, wo ich total selbstvergessen war vorher.
Genau, das ist das, was Nele dann konkret gesagt hat,
genau.
ne? Dass sie sagte, na, ich werde mir erst meiner Leiblichkeit bewusst, wenn ich einer anderen Person begegne, die diese Leiblichkeit wahrnimmt, weil
ja.
sonst, und mir geht's oft ähnlich, ich kann total vergessen, dass ich so ein Hautkostüm mit mir gut gekleidetes Hautkostüm mit mir rumtrage.
Na, sehr gut gekleidet.
Sehr gut gekleidet,
ja.
Homeoffice-Style, jo. Aber das kann ich gut vergessen, das kann ich gut ablegen. Und je nachdem, wie ich angeguckt werde, auch als Frau zum Beispiel, ne, gibt es eine unterschiedliche Form, wie ich mich wahrnehme. Das
ja.
kann angenehm, das kann aber auch unglaublich unangenehm sein,
ja.
sich seiner Leiblichkeit bewusst
und
zu werden und durchs angeguckt werden.
In ganzen Orten geht es ja auch so, dass sie in
ja.
bestimmter Weise angeguckt werden. Ne? Wenn da irgendwie schreckliche Morde passiert sind, da bin ich für den WDR mal befragt worden daraufhin, ob sich dieses Image dann jemals wieder wendet. Ne? Das alles, oh, der Horrorort. Der
mhm.
Ort wird auch in bestimmter Weise angeguckt. Und dass da viel anderes vielleicht auch ist, das ist dann eben mal egal. Oder bestimmte Stadtviertel wecken Begehrlichkeiten. Warum eigentlich, weiß man nicht so genau, warum jetzt genau das eben
so durchgentrifiziert werden
ja,
soll.
Ja, genau, warum ist das jetzt so en vogue, warum dann in 5 Jahren nicht mehr und wieder was anderes. Das sind ja so Begehrlichkeiten, die in der Durchkreuzung liegen, wie Menschen ihre Blicke kreuzen auf das hin, was sie wollen. Und das
was sie für begehrlich finden, ne? Oder was irgendwie
ja.
so dem Lebenswunsch, Lebensgefühl, aber
ja.
auch dann auch nur einer bestimmten Also das ist ja dann auch immer nur
bestimmte. Das können ja auch imaginierte Atmosphären genau, sein. Die ja. muss ja noch gar nicht da sein, sondern das reicht, wenn ich mich darauf hin projiziere, dass ich sie da eben vermute oder so. Und dann wird sie dadurch auch wirklich. Und das ist halt das Spannende, wie Menschen sich auf dieses Problem beziehen. Das meinte ich mit Heideggers phänomenologischem Ansatz, der trotzdem irgendwie den Menschen im Mittelpunkt hat und obwohl er davon auch versucht abzusehen, insbesondere im Spätwerk, dass man sich fragt, wie beziehen sich Menschen auf ihre Geworfenheit? Wir sind ja erstmal so reingeschmissen in die Welt unter bestimmten Bedingungen und wir beziehen uns aber dauernd darauf. Tun wir das bewusst oder unbewusst? Was machen wir damit eigentlich? Und damit vollziehen wir ja erst das, was wir zu beobachten meinen. Und das macht es gleichzeitig schwer für Wissenschaft und aber auch möglich für Wissenschaft, glaube ich, weil wir diese Bezugnahmen, glaube ich, schon versuchen können zu sehen.
Okay, das heißt, was nehmen wir mit?
Es ist schwer zugänglich, aber nicht unzugänglich. Das ist mal das eine. Es ist zwar vorbewusst und vorprädikativ, aber in unseren Handlungen und unseren Einstellungen lässt sich einiges davon ablesen. Und wir haben die Möglichkeit, unsere Blickrichtungen zu ändern, wenn wir aufmerksam drauf sind und das gerne wollen. Und dann können wir auf die Zwischenräume, auf die Kreuzungen gucken, auf die Zwischenleiblichkeit statt nur auf mich. Und dann macht das irgendwas mit Welt.
Definitiv. Also es erweitert deinen Horizont in der nächsten Umgebung, würde ich fast sagen. Ne? Also,
ja, das sowieso.
Weil diese Zwischenräume können wir ja wirklich überall entdecken. Dafür muss ich ja gar nicht wirklich weit raus.
Nö, du kannst auch auf deinem Stuhl sitzen bleiben und erstmal gucken, was du da so vorfindest im Blick, Riech, Hörfeld. Das ist schon spannend genug. Ich finde eben spannend daran, dass wir nicht aufgeben, dass unsere Einstellung unser Handeln irgendwie beeinflusst. Also das fällt mir wirklich schwer zu sagen, da gibt es eigentlich keinen Zusammenhang. Ich glaube, da gibt es einen engen Zusammenhang. Das heißt aber auch, wenn ich mein Handeln irgendwie mal variieren möchte, weil mir auffällt, ach, so gut war das vielleicht nicht immer, dann muss ich auch, jetzt kommt das böse Wort, achtsam ne? sein für meine eigenen Einstellungen und vor allen Dingen für die Bedingungen der Möglichkeiten meiner Einstellungen. Und das ist schon ein spannendes Projekt, glaube ich.
Rita ist ein zwiespältig zum Wort Achtsamkeit.
Ja.
Da gibt es auch einen Zwischenraum.
Neunsamkeit, Siebensamkeit, gerne Achtsamkeit, weniger. Nein, finde ich super. Das Phänomen finde ich super, mit dem Begriff habe ich Schwierigkeiten.
Ja, und mit dem, wie er ausgelebt wird.
Ja.
Ja. Mit den Interpretationsspielräumen hat ja, Rita genau. so ihre Schwierigkeiten.
Ja, ich habe die Welt gerne gerade, bündig, parallel und rechtwinklig und deswegen kann ich mit Zwischenräumen eigentlich nichts anfangen.
Ich ja sehr wohl, ehrlich gesagt. Bei mir ist ja Chaos Programm. Rita hat aber eine sehr ordentliche und rechtwinklige Literaturliste mitgebracht.
Aha. Wenn ihr die jetzt sehen
also wenn
könntet,
ist
dann
nichts
ihr
was
rechtwinkliger
als ein DIN A4-Blatt. Bitte.
Ja, das stimmt. Okay. Ah. Cornelia Muth. Das Zwischen, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Eine dialogphänomenologische Perspektive. Merleau-Ponty, die Causerien 1948. Das sind Radiovorträge. Das ist für Podcast-HörerInnen.
Oh,
aber es ist leider vergriffen. Es gibt das Buch nicht mehr. Es tut mir total leid. Und wenn es das gibt, dann kostet es wirklich Unmengen Geld. Aber wer unbedingt das haben will oder Auszüge, ich kann da was kopieren. Ist es toll. Martina Löw, vom Raum aus die Stadt denken, Grundlagen einer raumtheoretischen Stadtsoziologie und damit im Zusammenhang Jan Gehl, Leben zwischen Häusern, Konzepte für den öffentlichen Raum. Anna-Katharina Gisberts, Stimmung zur Wiederkehr einer ästhetischen Kategorie, also eher so ins Feld Ästhetik. Dann hatte ich gesprochen von den PsychologInnen, das ist Brian Parkinson und noch drei andere Stimmungen, Struktur, Dynamik und Beeinflussungsmöglichkeiten eines psychologischen Phänomens. Der Ex-Geliebte von Hannah Arendt hat geschrieben, die Grundbegriffe der Metaphysik, Weltendlichkeit, Einsamkeit. Marc Auger, Nichtorte, da haben wir nicht drüber gesprochen, schade, aber ist toll. So die Negativfolie von lebbaren Orten. Naja, Otto Friedrich Bollnow, das Wesen der Stimmungen, das ist aus der Studienausgabe der erste Band, das ist jetzt ganz gut zugänglich. Und du hattest kurz über Resonanz gesprochen und der Klopper von Hartmut Rosa ist dafür auch, also da steht halt so alles drin, es ist ein bisschen sehr viel, aber auch da zu unserem Thema findet man einiges, das heißt einfach schlicht Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung.
Ja, dass ich immer mit diesen Schwingungen ankommen muss.
Ne? Schwing.
Ja, ich sag ja, ich finde das Thema so, es ist wirklich haarscharf immer so an der Esoterik vorbei.
Ja.
Aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie man so richtig dazu abgrenzen soll.
Haben wir ja versucht.
Ja, haben wir versucht.
Wir haben nicht Esoterik, sondern Phänomenologie besprochen, in einer bestimmten Weise und nicht in einer anderen, muss ich sagen. Es gibt sehr viele Schulen innerhalb der Phänomenologie, aber gut.
Vielleicht nehmen wir die einfach alle mal durch. Im Laufe der nächsten Zeit.
Ja, so in 40 Jahren, wenn ich das ordentlich gelesen habe.
Das wäre cool, wenn wir in 40 Jahren noch podcasten
allerdings.
Würden. Bis dahin sage ich euch, wie ihr uns erreichen könnt. Und zwar haben wir Mailadressen. Ihr könnt schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Dazu gibt es eine Website www.wasdenkstdudenn.de. Da könnt ihr auch die ganzen Folgen finden, ihr könnt uns Kommentare da lassen. Ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen unter @wdd_podcast. Mich findet ihr beim Mastodon unter @frau_nora. Dann haben wir eine Facebook-Seite und wer möchte, darf uns gerne einen Euro da lassen für unser Podcast zu Hause, also die Serverkapazitäten, die wir nutzen, um unsere Gespräche in den Zwischenraum.
Und das kostet, so lang wie die sind.
In den Zwischenraum zwischen euren Ohren zu bringen.
Haha, der war schön.
Ja. So, auf jeden Fall. Und wenn euch der Gag nicht zu flach war, dürft ihr gerne auch noch eine Bewertung da lassen. Entweder ein paar Sternchen oder vielleicht fallen euch ein paar nette Worte ein. Wenn ihr nicht so nette Worte habt, behaltet sie doch für euch. Ansonsten wünsche ich euch in der Zwischenzeit bis zur nächsten Folge.
Junge, Junge.
Rita, unterbrich mich doch nicht.
Nein, mach nochmal neu. Zwischenzeit.
Wir müssen das jetzt einfach
du
irgendwie.
Musst das schneiden.
Nein, wir müssen jetzt das einfach irgendwie nach Hause bringen. Wir wünschen euch eine gute Zeit.
Tschö.
Bis bald. Tschüss.